Berlin allein von Christoph Magnusson. Diese Tour ist für alle, die Berlin ohne Begleitung kennenlernen möchten. Sie führt an Orte, an denen man sich getrost allein aufhalten kann, ohne dass die anderen Leute denken, man sei einsam. Benötigt wird Kleingeld für den Klingelbeutel, eine Hosentasche, in die ein Bierdeckel unzerknickt hineinpasst, und zwei trockene Brötchen für die Möwen. Frühstück bei Burger King im Berlin-Pavillon. Oft ist das Böse gut und das Gute ist böse. Gerade eine Tour durch Berlin kommt nicht ohne ein Beispiel dafür aus, wie die Grundfesten des Universums ins Wanken geraten können. Insbesondere dann nicht, wenn sich dieses Beispiel mit einem kleinen Snack verbinden lässt. Der Burger King an der S-Bahn Tiergarten ist nämlich einerseits ein Fastfood-Restaurant mit allen unangenehmen Begleiterscheinungen, das Piepsen der automatischen Fritteuse nervt, auf Flachbildschirmen flackern die nackten Ärsche der hauseigenen Musikvideo-Zusammenstellung und das Essen ist eher Fast als Food. Andererseits ist das Gebäude, in dem sich der Burger King befindet, der wunderschöne Berlin-Pavillon von 1957. Irgendwie war er bald nach seiner glorreichen Eröffnung zur Bauausstellung im Hansaviertel in eine Art Dornröschenschlaf gesunken und ist nun, erst dank Fastfood, wieder in seiner Gänze öffentlich zugänglich. Und dem Abrisswahn des Berliner Senats entkommen. Durch raumhohe Glasscheiben sieht man direkt auf die Straße des 17. Juni und auf den Tiergarten dahinter. Ein merkwürdiger Ort. Trashig und gleichzeitig edel. Nostalgisch und dabei futuristisch. Gäbe es keinen Drive-In, die ganze Veranstaltung wäre sicher eine ökonomische Nullnummer, denn Laufkundschaft gibt es hier angenehmerweise nur wenig. Studenten von der Technischen Universität, ein paar Tiergartenspaziergänger, das normale Treiben eines Fastfood-Restaurants mischt sich mit der verwunschenen Unwirklichkeit eines vergessenen Architekturklassikers. Immerhin befindet man sich an einem historischen Ort, war doch die Bauausstellung von 1957 Teil des legendären Gestaltungswettkampfes zwischen BRD und DDR, Hansaviertel versus Stalinallee. Sakrileg, höre ich dort hinten jemanden schreien. Niemals darf solch ein Denkmal durch eine Burgerbratkette entweiht werden. Schon klar, das klingt politisch korrekter, doch von mir aus hätte auch McDonald's den Palast der Republik kaufen dürfen, wenn sie damit den Abriss verhindert hätten. Es gibt nichts Besseres, um der schleichenden Freiburgisierung Kreuzbergs und der Diktatur der Öko-Schwaben im Prenzlauer Berg zu entfliehen, als sich mit einem fettig heißen Brownie in den Berlin-Pavillon zu setzen und die betongewordene Zukunftsgläubigkeit unserer Vorfahren zu bewundern. Der Urbanhafen. Für einen morgendlichen Spaziergang empfiehlt es sich, einmal um den Urbanhafen herumzugehen. Diese Kuriosität der Berliner Stadtentwicklung ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel eines jeden Kreuzbergers, es ist auch der Erholungsgarten des Urban-Krankenhauses. Sehr berlinerisch ist an ihm, dass er am Tag seiner Eröffnung bereits nicht mehr zeitgemäß war und umgehend der wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit mit baldiger Zuschüttung anheimfiel. Übrig blieben ein einziges Becken und drei Schiffe. Wenn man hier im sommerlichen Morgengrauen mit einem Pappbecher voll Filterkaffee am Ufer des Landwehrkanals entlang spaziert, begegnen einem schon die ersten bettflüchtigen Krankenhauspatienten. Und bei den punkig gestylten Gestalten, die im Gras der Uferanlagen liegen, weiß man nicht genau, ob sie gleich nach Hause schlafen gehen oder Jonglierbälle, Diabolos und ähnlichen Gauklerschrott hervorholen. Man geht direkt vorbei an dem grandiosen Betongewitter des Urban-Krankenhauses und wer es wagt, hineinzugehen, wird mit dem Anblick der garstigen Cafeteria belohnt. Das dreieckige Etwas, das Architekten gerne euphorisch als Atrium bezeichnen, ist ein Hort wundervoll missratener Kantineneinrichtungen. Man könnte meinen, dass das Urban-Krankenhaus der Stilrichtung Brutalismus ihren Namen gegeben hätte, so unvermittelt keilt es sich zwischen das Grün am Landwehrkanal und dessen umliegende Straßenzüge. In voller spätmodernistischer Pracht erscheint das Gebäude erst von der Nordseite des Urbanhafens. Die Prinzenstraße führt hier herüber, das Ufer ist mit einer Mauer befestigt und das Flaniergefühl gleich ein ganz anderes. Hier sollte man ein wenig verweilen und ein paar Möwen füttern, was dank der Ufermauer auf dieser Seite des Urbanhafens ganz gut gelingen kann. Man ist vor den Angriffen der Schwäne sicher, die versuchen zusätzlich zu den Brotkrümeln noch ein Stück vom Finger des Fütternden zu ergattern. Hasenschenke. Eigentlich mag ich Parks nicht besonders. Entweder man lebt auf dem Land, da gibt es Rasen, oder man lebt in der Stadt, da gibt es dann eben keinen Rasen. Doch trotzdem liegt eins meiner Lieblingscafés in einem Park. Die Hasenschenke in der Neuköllner Hasenheide. Streng genommen ist die Hasenschenke gar kein Café, sondern ein kleines Ausflugslokal. Man könnte auch sagen Kiosk. Einer der schönsten Kioske, die ich kenne. Das expressiv geschwungene Betondach gibt mir immer das Gefühl, unter einem riesenhaften Nierentisch Platz genommen zu haben. Und überhaupt ist hier alles sparsame 50er Jahre Betongrandezza. Außer mich zieht die Hasenschenke an bärtige Hipster in Röhrenhosen, Informatikstudenten mit Verschwörungstheoretiker-Rucksäcken, Rentner und Arbeitslose, die biertrinkend die Jogger an sich vorüberziehen lassen und an den Wochenenden auch die eine oder andere Kreuzberger Akademiker-Kleinfamilie. Am besten gekleidet ist allerdings meistens die freundliche Betreiberin der Hasenschenke, die ihren Gästen gerne im Lodenkostüm zu Würstchen und Kuchen, Kaffee und Bier auch ein Kissen für die Plastikstühle anbietet. Hier sitze ich gerne und gucke in Richtung der aus Kriegstrümmern aufgeschütteten Rixdorfer Höhe oder über die Senke, auf dessen Rasen sich die Hunde, Trommler und Griller treffen. Die Senke, die das Röhren der Flugzeugturbinen vom Flughafen Tempelhof bis in meine Kreuzberger Wohnung trägt. Das Grab von Felix Mendelssohn Bartholdy auf den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor. Auf dem Sarkophag des königlich-preußischen wirklichen Leibarztes Möser ruht eine Frau in halb sitzender, halb liegender Pose, wie auf einer Chaiselongue. Sie ist in eine römisch anmutende Stola gehüllt und wirkt noch sehr jung, soweit man das heute noch sagen kann, denn ihr Kopf fehlt. Die Friedhöfe vor dem Halleschen Tor zwischen Baruther, Zossener und Blücherstraße sind voll von solchen morbiden Merkwürdigkeiten. Viele bekannte preußische Familien, Apotheker, Hofmaler, Geheimräte haben hier ihr Erbbegräbnis. Mausoleen und offene oberirdische Grabstätten, die selbst in ihrem recht fortgeschrittenen Verfallsstadium noch imposant wirken. Auch Chamisso, Ifland oder E.T.A. Hoffmann liegen hier. Doch mich zieht es meist zu der schmiedeeisern umzäunten Grabstätte der Familie Mendelssohn, die in der Mitte des Friedhofs ganz normal in der Erde ruht. Es ist der massige Grabstein aus rotem Granit von Felix' Schwester Fanny Hensel, der zuerst ins Auge fällt. Daneben ein schlichtes weißes Kreuz mit der Aufschrift Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Darunter liegen Blumen, am Fuße des Grabes stehen Grablichter, manchmal ein weißes, manchmal ein rotes, meistens mehrere und fast immer brennt eines davon. Ich stehe oft hier und denke an Mendelssohns Orgelsonaten, seine Vertonung des 100. Psalms »Jauchzet dem Herrn alle Welt«, die Wiederaufführung der vergessenen Matthäus-Passion 1829 hier in Berlin. Bringen Sie doch ein Grablicht mit. Mittagessen bei Rogatzky. München ist bekanntlich die Weltstadt mit Herz. Die Berliner hingegen sind für ihre Schnauze mit Herz berühmt. Wenn man nun das auf beiden Seiten der Gleichung vorhandene Herz herauskürzt, erhält man München gleich Weltstadt, Berlin gleich Schnauze. Nun habe ich es mit Schnauze eigentlich gar nicht. Ich habe schon immer alles gemieden, was nach Berliner oder noch schlimmer Alt-Berliner Lokalkolorit klingt. Der einzige Ort, an den ich immer wieder gern zurückkehre, obwohl er geradezu ein Sinnbild für das berlinernde Berlin ist, heißt Rogatzky. Hier lasse ich mich sogar mit junger Mann ansprechen. Nur hier. Sobald sich die Glastüren zu diesem Feinkostgeschäft hinter mir schließen, fühle ich mich, als hätte ich eine Zeitmaschine betreten. Ein Besuch bei Rogatzky ist wie eine Reise in die kalorienvergessenen Jahrzehnte, als es an Schlachtertheken in ganz Westdeutschland noch hieß, darf's ein bisschen mehr sein? Bei Rogatzky darf es das, bis heute. An den Fleisch- und Fischtheken stehen Hobbyköche und Feinkostliebhaber Schlange, in Erwartung eines Rehrückens oder einer eben noch lebendigen Forelle. In dem riesenhaften Raum erheben sich aus dem Treiben die Krautsalatstation, das Käse-Epizentrum und Imbissinseln, an denen Krabbentoasts und Geflügelpasteten verabreicht werden. Der Stylo-Minimalismus wird hier nicht reingelassen. Stattdessen gibt es das Hacke-Peterschwein, die Bulettenpyramide, die Salatmischung Cabaret. Hier ist Geiz nicht geil und bei den Äpfeln kommt es auch nicht in erster Linie darauf an, dass sie von einer Ökobäuerin vom Baum gestreichelt wurden. Es ist ein Ausflug in ein Kochbuch der 70er Jahre, das auf dem Umschlag damit wirbt, dass alle Abbildungen in Farbe seien, damit die Mandarinenschnitze und die Maraschino-Kirschen, die in kräftigem Gelb und Pink gehaltenen Heringssalate, zur Geltung kommen. Bei meinem letzten Besuch kam mir der Gedanke, dass vielleicht hier der Aufstieg des Igels zum Wappentier westdeutscher Buffetkultur begann. Neben dem Käseigel gibt es hier den Butterigel und den Hummer-Krabbenigel. Die Modersohnbrücke. Für die hartnäckigsten Kritiker bekannter romantischer Motive gibt es nur eine Möglichkeit, einen sehnsüchtigen Abend im roten Schein einer im Horizont versinkenden Sonne zu verbringen. Mit einem Dosenbier auf der Modersohnbrücke im Friedrichshain. Betritt man den blechernen Bogen, der den obskuren Rudolf-Kiez mit dem Gebiet zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz verbindet, so findet man sich in einer unverhofft bezaubernden Szenerie wieder. Der Horizont öffnet sich so weit wie beinahe nirgendwo in Berlin. Die Modersohnbrücke spannt sich über die große Ost-West-Schneise der Eisenbahn und ermöglicht so einen Blick auf ein halb verwildertes Bahnareal, das von hier bis zum Ostbahnhof reicht. Während sich der Sonnenuntergang auf den gemütlich schwappenden Wellen des Meeres spiegelt, also im glänzenden Metall der vielen Gleise, zeichnen sich entfernte Gebäude wie Inseln ab. Und Berlin bekommt endlich die Küste, die es schon immer haben wollte. Melancholiker und Pärchen, Hipster und Hausbesetzer, hierher kommt die feingeistige Fraktion des Friedrichshains, wenn sie ein wenig Südseeromantik erleben will. Ohne dabei zu sehr in die Nähe von Süden, See oder gar Romantik zu geraten. Züge rattern unter der Brücke hindurch, Jogger schwitzen sich in Richtung Spree und wenn man sich auf einem Metallrohr der Bürgersteigbegrenzung niedergelassen hat, dröhnt das eine oder andere Auto einen halben Meter hinter einem auf Augenhöhe vorbei. So viel Ungemütlichkeit muss sein. Die neue Nationalgalerie, der große Innenraum unter der Installation von Jenny Holzer. Aus der Dunkelheit der Nacht oder der Kassettendecke kommen orange leuchtende Zeichen angeflogen, kehren um, wandern vor und zurück. Sie stoppen, werden schneller, langsamer, verschwinden und verwandeln auf einmal den ganzen Himmel Berlins in ein außerirdisch strahlendes Lichtermeer. Es gibt kein Ende, keinen Anfang, nur ein sanftes Verblassen. Die große Staatsbibliothek und der gesamte Potsdamer Platz werden von diesem Schauspiel durchschnitten. Es ist Science Fiction, es ist eine Meditation über Grenzen und Unendlichkeit. Aber vor allem ist es sehr bequem, wohltemperiert und umsonst. Die großen Lederpolster sind in ihrer Breite an den Hintern ihres mächtigen Schöpfers angepasst, Mies van der Rohe. Hier, im Tempel der modernen Kunst in der neuen Nationalgalerie, befinden sich nicht nur viele bequeme Barcelona-Sessel, sondern auch das magischste aller Berliner Kunstwerke. Jenny Holzers Buchstabenautobahn. Man kann sie zwar von außen erahnen, aber man sollte sie von innen erleben. Dazu muss man nur zum richtigen Zeitpunkt das Obergeschoss der Nationalgalerie betreten, was im Regelfall ohne Eintrittskarte möglich ist. Unter dem schwarzen Stahlrost der Dachkonstruktion sind 13 der berühmten Holzerschen LED-Bänder montiert, die die Texte der Künstlerin nicht nur in der quadratischen Halle erstrahlen lassen, sondern durch Reflexionen an den vollverglasten Wänden bis in die Unendlichkeit hinausspiegeln. Nicht immer ist die Buchstabenautobahn angeschaltet und nur bei Dunkelheit stellt sich der Unendlichkeitseffekt ein. Doch wer beim Vorbeigehen am Kulturforum oder bei einer Busfahrt mit dem M29 am Landwehrkanal zufällig entdeckt, wie sich unter der Decke der Nationalgalerie ein orangefarbener Schein in Bewegung setzt, sollte sich umgehend dorthin begeben. Auf einen Sessel gefläzt, den Kopf in den Nacken gelegt und den Blick starr nach oben gerichtet, erscheint ganz Berlin als ein Ort voll von Jenny Holzers bizarren Lebensweisheiten. Hier ist man allein und gleichzeitig mit der ganzen Welt verbunden. Geerdet und schwerelos. Für eine Viertelstunde nochmal ganz philosophisch, bevor man sich dem weniger besinnlichen Abendprogramm widmet. St. Marien am Alexanderplatz. Am Alexanderplatz erinnert wenig daran, dass man sich hier eigentlich im historischen Stadtkern von Berlin befindet, wenn da nicht die Marienkirche wäre. Es hat schon etwas Dramatisches, diese Kirche direkt am Fuße des Fernsehturms, beide wie um die Wette angestrahlt, umgeben von den Edelplatten Ostberlins mit ihren Leuchtreklamen. Das könnte ganz schön kitschig sein. Die arme kleine Kirche und die große böse Betonmoderne. Doch ich mag es, wie sich die Teile dieses Großstadtensembles gegenseitig bereichern. Wer die Marienkirche betreten will, muss einige Treppenstufen hinabsteigen, um zu dem Hauptportal zu gelangen, hinter dem 700 Jahre Berliner Stadtgeschichte liegen. Gebäudeteile aus dem Mittelalter, die sämtliche Bombenangriffe und stadtplanerischen Ambitionen überdauert haben. Gleich am Eingang hinter Glas die verblassten Wandbilder mit der Darstellung des Totentanzes aus dem Spätmittelalter. Die Textverse stellen angeblich die älteste Berliner Dichtung dar. Lesbar ist davon allerdings nichts. In den Altarraum mit der Kanzel von Andreas Schlüter zu gelangen, kann im Sommer ein ziemlich geräuschvolles Unterfangen werden. Die Heizungsgitter, die sich den Mittelgang entlang ziehen, sitzen locker und begleiten jeden Schritt mit einem Rumpeln. Im Winter hingegen rumpelt es in der Marienkirche kaum. Wer zufällig sonntags gegen 18 Uhr hier sein sollte, dem seien die Gottesdienste von St. George's empfohlen, der Berliner Filiale der anglikanischen Kirche. Die Predigten von Pastor Christopher J. Bowler sind die besten in Berlin. Ohne jeden Anflug von Kulturpessimismus, unterhaltsam und klug, spricht aus ihnen sowohl eine Begeisterung für den Glauben als auch für die Welt drumherum. Möbel-Olfe am Cottbusser Tor. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um dessen Ruhetag, Montag, ist Möbel-Olfe das absolute Highlight des Berliner Nachtlebens. Es ist nämlich ein echter Instant-Klassiker. Seit ihrem ersten Tag hat die Olfe die entspannte Ursprünglichkeit einer Ausgehinstitution, von der so viele glauben, sie lasse sich nur durch das richtige Interieur, die richtige Musik oder den richtigen Ort im richtigen Viertel erreichen. Dabei sieht man am Beispiel von Möbel Olfe, dass es in Wahrheit nur auf die Einstellung ankommt, nämlich ehrlich zu sein, ohne zu sehr auf Coolness zu achten oder eine übertriebene Anti-Haltung an den Tag zu legen. Das überträgt sich zwangsläufig auf Atmosphäre und Publikum, die im Möbel-Olfe so toll sind wie in keinem anderen Laden in Berlin. In dem verglasten Erdgeschoss des Brückenhaus-Ungetüms am Cottbusser Tor sind auf charmante Weise ein dezent schrottiges Mobiliar, eine hastig geheimwerkerte Infrastruktur und originelle Kunstinstallationen kombiniert. Das Bezahlsystem funktioniert so, dass man am Ende der Nacht zur Theke wankt und dort seinen Bierdeckel vorlegt, den das geduldige Barpersonal den Abend über analog zum Getränkekonsum mit Abkürzungen und Strichen bekritzelt hat. Am Donnerstag ist die Olfe nicht nur signifikant schwuler als sonst, es ist auch brechend voll. Dann ist zwar kein Quadratzentimeter Fußboden mehr frei, dafür sieht man aber in einer weltweit einmaligen Dichte Exemplare einer wenig bekannten Spezies Schwuler, die jenseits aller Klischees, ohne spezielle Szenezuordnung, die angenehmen Typen, die man immer in Film, Fernsehen und Literatur vermisst. An den anderen Tagen ist die Mischung von Homos und Heteros sehr wechselhaft bis ausgeglichen, wenn man das hier überhaupt jemals so genau sagen kann.